Ausgabe 22 des Science Busters Podcasts. Seit März gibt es unseren Podcast, also erstmals Gelegenheit zu einem Jahresrückblick und wir schauen zurück auf 365 Tage.
Und 13,8 Milliarden Jahre.
Herzlich willkommen im neuen Jahr, am 3. Jänner 2022, bei der 22. Ausgabe des Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir zum zweiten Mal gegenüber Ruth Grützbauch, Astronomin. Hallo.
Hallo.
2021 im abgelaufenen Jahr ist natürlich viel passiert, wie oft. In abgelaufenen Jahren, ein paar Lockdowns hat es gegeben, hervorragende Schutzimpfungen gegen Covid-19 stehen uns zur Verfügung. Zuletzt ist noch einer dazugekommen, mit dem jetzt endlich auch alle autodidakten Fachkräfte für Totimpfstoffe aller Art ihre wertvollen Immunsysteme behelligen wollen. Politisch sind einige Karrieren in die wohlverdiente Zielgerade abgebogen, aber wenn man mit einem Astronomen zurückblickt, dann gilt natürlich zweierlei. Erstens, man weiß, was die Sterne bringen, weil man schaut immer in die Vergangenheit, wenn man in die Sterne schaut.
Das ist praktisch, ne?
Und zweitens ist ein politisches Rumoren ja gar nichts dagegen, worauf man sich in der Extragalaktik vorbereitet, nämlich auf einen Frontalzusammenstoß zweier Galaxien.
Das kommt auf jeden Fall auf uns zu, ja.
Bin schon gespannt. Bevor wir uns aber diesen galaktischen Buserer zuwenden, eine Frage eines Zuhörers von Christoph, der uns seine Frage über Telegram geschickt hat.
Hallo, liebe Ruth, mein Name ist Christoph. Ich würde gerne wissen, wie Superstrukturen wie die Sloan Great Wall zusammenhalten.
Fragt Herr Christoph, vielen Dank für die Frage. Zusammenhalt wird ja auch bei uns Menschen gerade in letzter Zeit wieder häufiger beschworen. Was machen da Galaxien besser? Sind die tatsächlich geübter und routinierter im Zusammenhalten oder gibt es dort auch jedes Wochenende Krawallscheine-Demonstrationen, aus denen gebrüllt wird, Widerstand gegen die Diktatur der Schwerkraft?
Ja, genau. Glücklicherweise können Galaxien nicht Widerstand brüllen. Und auch wenn sie es tun würden, es hilft ihnen nichts. Gut, das ist bei den Menschen vermutlich ähnlich. Es gibt kein Entweichen. Es ist natürlich die Schwerkraft, die diese großen Strukturen zusammenhält. Und im Fall dieser...
Aber was ist die Great Sloan irgendwas?
Das ist ein Galaxienfilament. Also es ist ja so, dass Galaxien...
Das ist ja super Antwort. Wenn man den Namen nicht kennt, dann ist man mit Galaxienfilament viel besser bedient.
Das ist einfach, man kann durch eine andere Fachausdrücke dann einfach alles ganz schnell zur Zufriedenheit aller erklären.
So geht es auf Konferenzen wahrscheinlich zu, oder?
Genau, nein, auf Konferenzen sind es immer die Magnetfelder. What about magnetic fields? Dann Stille, genau. Filamente. Es ist ja so, dass Galaxien sehr gerne zusammenhalten. Also Galaxien sind ja nicht gern allein.
Obwohl sie eh schon so riesig sind und weiß nicht, ein paar Milliarden Sterne in sich beherbergen und doppelt so viel Planeten.
Oder ein paar
Planeten.
100 Milliarden oder ein paar Billionen, das war das englische Wort, ein paar Milliarden. Mhm. Nein, das kenne ich überhaupt nicht mehr aus.
100. 1000 Milliarden, also ein paar Billionen dann tatsächlich.
Genau, Billionen. Ich bin immer verwirrt, weil das irgendwie auf Englisch, ja, die haben ja keine Arten, die haben nur die Ionen und da geht's nach... Millions, gleich mit Billions weiter.
Und dann gleich Trillions.
Und so geht's weiter.
Ja. Die sind ja nicht allein. Die haben ja unfassbar viele Himmelskörper schon in sich. Und trotzdem wollen sie noch, als Riesenstrukturen trotzdem nicht allein sein.
Trotzdem wollen sie noch mehr. Mhm. Ja, es ist ja so, dass die Milchstraße in einer eher kargen Gegend des Weltraums wohnt. Also wir sind irgendwie so ein Bauernhof am Land. Ne? Mhm. Und die meisten Galaxien, also viele Galaxien sind auch in kleinen Gruppen, so wie die Milchstraße, aber sehr wenige Galaxien sind allein. Mhm. Und viele Galaxien sind in riesigen Strukturen, sind Galaxienhaufen. Und diese Galaxienfilamente sind eigentlich jetzt nicht so Strukturen per se, also einzelne abgeschlossene Strukturen, sondern das sind Strukturen von Strukturen, ja, also das sind Zusammenkünfte von vielen großen Galaxienhaufen, diesen Superhaufen, also Haufen von Galaxien.
Also so viele Filamente sind quasi Oktoberfeste der Galaxien.
Also in die Richtung, ja.
Also wo an einem Tisch und viele Menschen sitzen, die extra zusammengekommen sind, die auch nicht allein bleiben wollen.
Genau.
Und dann gibt es ganz viele davon.
Ein Bierzelt-Zusammenkunft quasi, ja, richtig, genau. Und
aber die Filamente sind also ziemlich das Größte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Fangen wir mal an. Also es gibt halt Planeten und Sterne und dann die bilden oft das Sonnensystem, oder?
Genau, also Planeten um ihre Sterne, extrem nah im Vergleich, ja, zu den Entfernungen im Weltraum, sind die Planeten unglaublich nah an ihren Sternen dran. Mhm. Da kommt dann sehr, sehr, sehr viel leerer Raum zum nächsten Stern, ja. Und Sterne sind aber natürlich auch nie allein eigentlich, es sei denn, es ist ihnen irgendwas Furchtbares passiert und sie wurden aus ihrer Galaxie hinausgeschleudert durch eine Interaktion zwischen Galaxien, das passiert.
Sterne, die allein im Weltraum unterwegs sind, das gibt's?
Ja, das gibt's. Also vor allem auch in Galaxienhaufen gibt's das, wo Sterne quasi eben durch diese wiederholten Zusammenstöße, die dort passieren, aus ihren Galaxien rausgezogen, rausgeschleudert wurden und dann sich quasi so in einem intergalaktischen Raum befinden und da so rumfliegen. Aber es ist eher, also da muss was Schlimmes passiert sein.
In Galaxien geht's zu wie in Tierdokumentationen, wenn der alte Löwe vom Jungen herausgefordert wird und irgendwann einmal schaut er ein und dann muss er das Rudel verlassen, so geht's Sternen auch.
Allerdings, also da geht's ärgstens zu in der Welt der Galaxien. Das ist, da gibt's Brutalität, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das heißt, der romantische Sternenhimmel, nachdem man sie so sehnt, ist eigentlich eine Ansammlung von Arschlöchern, die Gott sei Dank weit weg sind.
Glücklicherweise von uns alles. Wir sind im schönen, beschaulichen, ruhigen Seitenarm der Milchstraße, die auch in einer sehr beschaulichen Gegend ist, wie gesagt. Ja. Aber eben gerade in Galaxienhaufen geht's ordentlich zu. Ja. Ich meine, es geht auch eigentlich um die Milchstraße herum oder in der Milchstraße ordentlich zu. Die Milchstraße ist ja eigentlich selber eine Art wildes Tier, das sich da immer wieder eine kleinere Galaxie schnappt und greift und zerreißt, zerfetzt ihre Innereien über den Himmel verstreut. Man nennt das dann Sternströme, in einer weniger plakativen Art und Weise. Und die kann man beobachten und dann verleibt sich die Milchstraße diese kleineren Galaxien ein. Ja, so dass es für die kleineren ist, schaut es immer schlecht aus.
Das heißt, Sonnensysteme vereinigen sich dann schon zu einer Galaxie?
Genau, also eine Galaxie ist einfach eine riesige Ansammlung aus Sternen. Ja, also die Planeten kreisen um ihren Stern, bei uns die Sonne, und dann sind die Sterne in noch viel größeren Strukturen, den Galaxien, zusammen. Und eben, wie gesagt, es gibt Strukturen, es gibt kleinere Galaxien, ja, mit ein paar, naja, so schon auch Milliarden vermutlich, oder zumindest ein paar hundert Millionen Sterne, ein paar Milliarden Sterne, und so eine normale, durchschnittliche große Galaxie, wie die Milchstraße, eben ein paar hundert Milliarden Sterne. Die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die hat eine Billion Sterne.
Also ist noch eine Spur größer, noch, aber genau. Die Milchstraße strengt sie ja an und jaust nicht die ganze Zeit.
Muss ja, genau. Sich da einfach nur Material hineinstopfen, damit sie da endlich mit der Andromeda-Galaxie mithalten kann. In Wirklichkeit haben die eine sehr ähnliche Masse, die beiden. Mhm. Also es ist nur so, dass die Andromeda-Galaxie wirklich auch mehr leuchtende Sterne hat, anscheinend. Ja. Das ist aber noch nicht ganz klar. Aber ja, das ist quasi unsere Nachbarschaft, ne? Die Sterne in der Milchstraße und dann andere Milchstraßen, andere Galaxien, ja. Die Andromeda-Galaxie ist sehr ähnlich wie wir. Ist auch so eine flache Spiralgalaxie. Das ist unsere lokale Gruppe, nennt man das. Die Milchstraße, die Andromeda und dann noch jede Menge kleinere Galaxien.
Und lokal in dem Fall wirklich?
Bei uns.
Regional, örtlich. Also da kauft man quasi regional in der lokalen Gruppe
einkaufen. Kaufen Sie in der Andromeda. Genau, dass da noch kein Geschäft gibt, das Andromeda heißt. Oder gibt es wahrscheinlich
irgendwo? Das gibt es ganz sicher. Das ist aber nur eine Galaxie und da gibt es viele. Und, und diese Great Sloan Wall, die Frage von Christoph, wo liegt die? Wo müsste man da hinschauen, wenn man die sehen möchte?
Nein, wir können ja diese Galaxien also tatsächlich alle sehen. Also man braucht natürlich ein Teleskop, darum heißt sie auch Sloan Great Wall, weil sie mit dem Sloan Teleskop beobachtet worden.
Das ist der Name eines Teleskops.
Genau, also es ist der Name eines Observatoriums, das den Himmel quasi systematisch beobachtet hat und sehr viele Galaxien, sehr viele Entfernungen von Galaxien bestimmt hat. Ja. Es hat den Himmel quasi schon auch fotometrisch, aber spektroskopisch beobachtet, vor allem hat die Spektren von Galaxien aufgenommen und daraus durch die Rotverschiebung die Entfernungen dieser Galaxien bestimmt. Und da hat sich dann halt diese riesige Struktur da irgendwie herauskristallisiert. Ja. Es ist irgendwie, dass die Galaxien in ihren Galaxienhaufen, die kennt man schon länger, ne, dass es die gibt, dass Galaxien gerne in Haufen vorkommen und sind dann riesige Strukturen mit Tausenden von Galaxien. Ja. Also ein durchschnittlicher Galaxienhaufen hat schon Tausende von einzelnen Galaxien. Und dann gibt es eben noch die Superhaufen, die aus verschiedenen Haufen bestehen und die Superhaufen zusammen bilden quasi diese Filamente und die sind dann auch nicht mehr so kugelförmig, quasi sphärische Objekte, so ein Galaxienhaufen ist meistens so irgendwas, sowas Rundes, sowas Sphärisches, ja. Die Filamente sind aber so langgestreckt.
Eine Perlenkette aus Galaxien?
Haufen? Aus Galaxienhaufen, genau.
Eine Supergalaxienhaufen-Perlenkette.
Richtig, das ist ein guter...
Das wäre ein Weihnachtsgeschenk gewesen.
Wiegt ein bisschen schwer am Hals, aber sonst irgendwie, genau. Dieses Sloan Great Wall ist eben dieses Galaxienfilament, das sich in den Beobachtungen dieses Sloan Digital Sky Survey, hieß diese Durchmusterung des Himmels.
Ja, und Sloan, ist das eine Ortschaft oder ist das wieder so ein Initialwort, Akronym wie in der Astronomie üblich?
Stimmt, ja, die Akronyme in der Astronomie. Diesmal ist es, die Person, die Foundation eigentlich, die Sloan Foundation, die da das Geld bereitgestellt hat.
Also eine Stiftung steht da dahinter, die diese Forschung finanziert hat.
Genau, so typische Philanthropie-Geschichte. Ne?
Also am Anfang einmal beinharter Geschäftsmann, rücksichtslos, gierig, rabiat in den Geschäftsmethoden und auf die alten Tage dann, damit halt doch ein guter Nachruf bleibt, Stiftung und dann Philanthropie, so?
So, wahrscheinlich so in die Richtung. Also ich weiß jetzt ja nicht allzu viel über den Herrn Sloan, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ungefähr so war. Ich meine, ist natürlich besser, wenn man die Kurve kriegt, klar, zumindest im Alter, ne, so am Sterbebett noch bereuen. Das ist ja auch in der katholischen Kirche okay. Ne? Ja,
das ist überhaupt das Konzept eigentlich. Also vorher kann man sie aufführen, wie man will, aber bis zur letzten Sekunde hat man auch Zeit.
Ich meine, das ist eigentlich gar kein so schlechtes Konzept, wenn man sich das überlegt. Ja. Es ist dann irgendwie, wenn man das nicht hat und einfach so ein guter Mensch sein muss, weil man es selber will, das ist eigentlich schwieriger, ja. Naja, es ist auf jeden Fall ein super Survey. Also es hat auf jeden Fall da irgendwie seinen Zweck erfüllt, der Menschheit was Gutes zu tun.
Also dieses Teleskop hat den Himmel gemustert und untersucht. Jetzt kann ich natürlich nur so routiniert drüber gehen und tun, als wüsste ich, was die Rotverschiebung ist und wie man das misst. Aber was macht man da genau, wenn man anhand der Rotverschiebung Entfernungen misst?
Also die Sache ist, das Konzept ist eigentlich super einfach. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis wir das herausgefunden haben, dass das so ist. Und Edwin Hubble, der berühmte Astronom, war da irgendwie derjenige, der die Entfernung von Galaxien mit dieser Rötung des Spektrums in Verbindung gebracht hat, vor ziemlich genau 100 Jahren.
Wieder der Hubble, über den wir schon in der letzten Folge gesprochen
haben. Genau, der immer vorkommt, wenn es um Galaxien geht. Was passiert ist, dass das Licht dieser Galaxien zu uns kommt, durch den Weltraum zu uns reist und auf dieser Reise quasi verschoben wird, ja, weil der Raum, den das Licht durchquert, sich ausdehnt. Und dadurch wird das Licht gestreckt. Und es ist wirklich eine ziemlich einfache Beziehung zwischen der Entfernung und der Streckung, weil das eine lineare Verbindung ist, ja. Je weiter das Ding weg ist, desto mehr wird der Raum dazwischen gestreckt und desto röter erscheint das Spektrum. Und ich kenne ja das Spektrum, wie es aussehen soll. Ja. Also das Licht von Sternen, weil Galaxien bestehen aus Sternen, ja, auch die weit entfernten Galaxien bestehen aus Sternen, die wir kennen, vielleicht ein bisschen andere Zusammensetzung, aber immer noch sehr ähnlich. Und wir wissen sehr genau, wie ein Spektrum aussieht, wo die Linien sind, die verschiedenen Atome verursachen, die Zusammensetzung dieser Sterne irgendwie da verursachen. Ja. Und das kann man ziemlich genau messen, wo dieses Licht sein soll und wo es wirklich ist. Und aus dieser Verschiebung, dieser Rötung, die eben durch diese Dehnung des Raums, ja, Dehnung des Lichts zustande kommt, kann ich da die Entfernung der Galaxien bestimmen. Und das ist das, was diese...
Das heißt, der Rotlauf des gestreckten Lichts gibt uns Auskunft darüber, wie weit der Galaxie entfernt ist von uns.
Genau. Und das ist ein total simpler Zusammenhang, der uns erlaubt, die Entfernungen von Milliarden von Lichtjahren entfernten Galaxien zu bestimmen, ja.
Das ist sehr beeindruckend und diese Sloan Great Wall ist eben Ansammlung von Galaxien, Superhaufen. Wie weit weg ungefähr?
Der ist, glaube ich, ungefähr eine Milliarde und ein bisschen mehr. Ich glaube, 1,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das nur zum Vergleich, die Andromeda-Galaxie, 2,5 Millionen Lichtjahre. Und das sind schon Milliarden.
Also das ist quasi ein Italien, Andromeda-Galaxie wäre Italienurlaub und ansonsten, also das Long Great Wall ist Karibikurlaub.
So in die Richtung, oder Australien vielleicht sogar schon, ja genau. Aber es geht natürlich noch weiter. Also das ist immer noch, das ist jetzt, würde ich sagen, so gerade nicht mehr unser lokales Universum. Wir sind da natürlich nicht drinnen in diesem Filament. Wir sind auch in einem Filament, wir sind da am Rand von einem Galaxienhaufen quasi, oder im Vorort, so in die Richtung, im Speckgürtel quasi. Also ein eher kleinerer Galaxienhaufen, der Virgo-Galaxienhaufen. Der ist wieder Teil einer größeren Struktur mit anderen Galaxienhaufen, dem Virgo-Superhaufen. Und der ist dann wieder Teil von einem
Filament.
Genau, Zusammenballung von mehreren Galaxienhaufen, unserem Filament quasi. Und das ist so das nächste, noch weiter entfernte Filament. Ja, also es gibt dann natürlich jede Menge Filamente da draußen, gigantische Entfernungen. Also es ist jetzt so noch in unserer mehr oder weniger Nähe, ja, dieses
Es klingt es danach viele Filamente im Universum, also großes Universum ist, es klingt, als ob da relativ viel los wäre, aber die Filamente sind ja trotzdem eigentlich vereinzelte Gegenstände in nichts im Universum, oder?
Das stimmt. Die Voids, das ist quasi das Gegenstück, die Löcher im Universum, wo sehr wenig los ist oder eigentlich oft fast gar nichts. Es gibt da auch noch dann vereinzelt Galaxien in diesen Voids, aber im Grunde sind die leer. Die sind größer als die Filamente selber, ja. Also diese Filamente hängen mehr oder weniger zusammen. Man kann sich irgendwie ein bisschen wie so spinnennetzartig vorstellen, ja, die Struktur des Universums. Die größten Voids sind auf jeden Fall größer als die größten Filamente, ja.
Also das ist ja philosophisch
viel Nichts da draußen.
Also das Nichts ist größer als das Etwas im Universum.
Genau. Und es ist auch so, dass die Filamente, und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon wieder zurück zu der Frage, dass die natürlich von der Schwerkraft zusammengehalten werden und quasi kompakter werden im Laufe der Zeit.
Auch wenn diese Sloan Great Wall 1,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, gelten dort trotzdem dieselben Gesetze wie bei uns?
Ja, natürlich, ja. Überall im Universum.
Das heißt natürlich. Das heißt natürlich. Selbstverständlich, blöde Frage.
Das ist ja irgendwie die Grundlage unserer Erforschung des Universums in Wirklichkeit. Ja,
weil auf der Erde ist es überhaupt nicht so. Also schon in einzelnen Bundesländern in Österreich gelten unterschiedliche Gesetze und im Universum ist es aber überall gleich.
Ja, glücklicherweise. Stell dir vor, Föderalismus im Universum. Jede Galaxie mit ihren eigenen Regeln. Ja, wo kommt man da hin? Im Grunde ist das etwas, was wir nicht beobachtet haben. Es ist nicht etwas, wo wir draufgekommen sind, da gelten überall die gleichen Gesetze, sondern das ist ein Postulat, das wir quasi am Anfang in den Raum gestellt haben. Weil sonst wäre ja irgendwie alles möglich, ja? Wenn du sagst irgendwie, wer weiß, wie es da draußen überhaupt ist, vielleicht gelten da komplett andere Gesetze, komplett andere Naturgesetze, dann bist du irgendwie ein bisschen im leeren Raum, ja? Wie sollst du deine Ergebnisse dann interpretieren, wenn du nicht zumindest auf die gleichen Gesetzmäßigkeiten zurückgreifen kannst?
Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man begonnen hat, einen launischen, rabiaten, grausamen Schöpfer abzuschaffen, der sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausdenken hat können, egal welche Naturgesetze, ist man davon aus. Das war eher ein Wunsch am Beginn, dass es doch so sein möge und ist dann durch Beobachtungen bestätigt worden.
So in die Richtung. Die Frage ist natürlich, warum ist unser Universum so, wie es ist? Warum gelten genau diese Naturgesetze, diese Konstanten, warum, was auch immer, in unserem Universum? Warum hat die und die Konstante den und den Wert? Ja? Ist das alles beliebig? Dann gibt es irgendwie Leute, denen das nicht gefällt, dass das quasi beliebig ist und man braucht da irgendwie, ja, warum, ne? Seh ich ein, ja. Für mich ist das irgendwie ein bisschen so, naja, ist halt so, wie es ist, ja. Aber es gibt irgendwie Theorien, wonach in unserem Universum diese Naturgesetze so sind, weil sie uns quasi das Leben ermöglichen und wir dann sie beobachten und drum sind wir in so einem Universum. Und es gibt natürlich dann noch jede Menge andere Universen, in denen alle beliebigen anderen Werte und so weiter.
Also es ist diese Feinabstimmung, an der der Heinz Oberhummer das halbe Leben geforscht hat.
Genau. Das Problem ist halt nur, dass sich das ein bisschen unserer Beobachtung oder Überprüfung entzieht. Ne? Und dann ist es eine schöne Theorie, aber...
Wir haben ja noch nie einen Blick in ein anderes Universum werfen können.
Und werden wir auch nie. Also Blick nicht. Ne? Weil wie soll das Licht da diese Grenze überqueren? Ja? Und das sieht auch so aus, als hätte unser Universum ja irgendwie kein Ende. Ne? Also
die Menschheit wird vermutlich vorher ein Ende finden, bevor das Universum zu Ende geht. Und dann ist es mit dem Beobachten eh nicht mehr so drängend.
Ja, die Sloan Great Wall zumindest, die hat anscheinend ein Ende. Also dieses konkrete Filament hat sich ja irgendwie dann so in den Beobachtungen materialisiert quasi, einfach als Wand. Ja, also es sieht einfach, wenn man diesen Streifen, dieser Sloan Sky Survey beobachtet hat am Himmel, wie sich von oben anschauen würde. Ja? Das muss man vorstellen. Das Ding beobachtet einen Streifen am Himmel und bestimmt alle Entfernungen dieser Galaxien. Das heißt, du hast dann wie so ein Tortenstück im Endeffekt des Universums, das du dir daraus geschnitten hast. Ja? Und wenn du das jetzt quasi von oben dir anschaust, dann siehst du eben diese Strukturen, ja, diese Blasen, diese Voids und die Filamente, die wie Wände ausschauen oder wie eine Wand, die man von oben drauf schaut. Ja? Und da kommt auch dieser Name her. Ja? Mittlerweile weiß man natürlich auch aus Simulationen und so weiter, man hat quasi das ganze Universum mehr oder weniger simuliert oder einen ziemlich großen Teil des Universums simuliert und eben die Entstehung dieser Filamente, dieser Strukturen so schon ganz gut erklären können. Ja. Und das scheint die Art und Weise zu sein, wie das Universum zusammenhält. Ja.
Durch die Schwerkraft? Durch
die Schwerkraft. Und vor allem auch die Schwerkraft der dunklen Materie. Ja. Also ohne dunkle Materie funktioniert das auch in diesen Simulationen nicht. Der Zusammenhalt dieser Strukturen. Ja.
Das muss man noch kurz sagen, auch wenn man es eigentlich nicht genau weiß, dunkle Materie ist ein Konzept, wofür?
Für den Hauptbestandteil des Universums, den wir nicht kennen. Also es ist irgendwie so, dass man immer überall...
Also das ist so, das meiste ist leer für uns, wenig besteht aus Materie, die sich in Filamenten anordnet, aber der Großteil ist ohne dies für uns unsichtbar, aber doch messbar auch nicht, oder? Aber wir spüren die Auswirkungen.
So. Genau, es ist nur messbar durch die Gravitationswirkung. Mhm. Ja. Die dunkle Materie, das ist der Bestandteil des Universums, der auch dort ist normalerweise, wo die normale Materie, die wir sehen können, sich befindet. Also diese dunkle Materie ist auch in diesen Filamentstrukturen quasi angeordnet. Ja, die bildet eigentlich diese Filamente. Es ist also so, dass die sichtbare Materie, die Galaxien, alles, was wir quasi beobachten können, das ist irgendwie mehr wie die Schaumkrone auf einer Welle. Ja, also es ist irgendwie nur die Spitze des Eisbergs, die wir da sehen können. Und die meiste Masse, die vorhanden ist, die können wir nicht sehen. Nicht, weil sie zu dunkel ist, um sie zu beobachten, sondern die ist wirklich unsichtbar. Also die ist nicht elektromagnetisch wahrnehmbar, ja, die strahlt nicht, in keiner Wellenlänge, nichts, ja, die ist nur durch die Schwerkraftwirkung quasi messbar, also sie macht sich nur dadurch bemerkbar. Sonnensysteme gehen noch ohne dunkle Materie, ja, also da die Bewegung der Planeten um Sterne, das funktioniert noch. Die dunkle Materie ist halt extrem dünn verteilt, aber auf großen Skalen fällt sie dann ins Gewicht, ja, und auf den Skalen von Galaxien beginnt das. Galaxien drehen sich viel zu schnell, die müssten auseinanderfliegen. Da muss mehr Materie da sein, die das Ganze zusammenhält.
Also es ist wie ein Ringelspiel im Wurstelbrater oder in einem beliebigen Vergnügungspark.
Genau. Dass sich zu schnell dreht und wo vielleicht ein paar Schrauben locker sind und dann...
Das heißt, die Galaxien sind eigentlich die Sitze, auf denen man sitzt und man würde aber durch die Gegend fliegen, wenn nicht Ketten wären, die den Sitz am Kreisel festhalten.
So ist es.
Und diese Ketten... Davon gehen wir aus, die müssen da sein, weil die Sitze nicht wegfliegen, aber es ist eigentlich ein Wunsch, dass es so wäre und irgendwann einmal hoffen wir, dass wir irgendwas messen oder nachrechnen können, dass es tatsächlich so ist, aber momentan, sagen wir halt einmal, ins Spiel gäbe es die dunkle Materie.
So in die Richtung. Ja, es ist ein bisschen unbefriedigend. Ja. Das stimmt natürlich. Aber es ist tatsächlich so. Es sind ja nicht nur die Galaxien selber, es ist auch die Bewegung der Galaxien, ja, in Galaxienhaufen, die fliegen viel zu schnell durch die Gegend. Ja. Bewegung der Filamente, der Galaxienhaufen, der Superhaufen in diesen Filamenten, ja, passt alles nicht zusammen. Ja. Es dürfte gar keine Strukturen, keine zusammengeballten Strukturen wie diese Filamente geben, ohne die dunkle Materie. Die Materie, die wir sehen können, reicht dafür nicht aus. Ja. Oder wir haben ein komplett falsches Grundverständnis von der Art und Weise, wie Gravitation funktioniert.
Was
ist aber auch eher unwahrscheinlich.
Was unwahrscheinlich ist, aber Gravitation selber birgt ja noch einige Rätsel in sich.
Das stimmt. Ja, ja, absolut. Also es ist schon auch, und es ist auch noch nicht ganz geklärt. Ja. Also es ist schon so, dass die meisten Astronomen und Astronominnen auf die dunkle Materie, obwohl wir keine Ahnung haben, was es ist, ja, da irgendwie aufgesprungen sind auf diesen Zug und dass das mittlerweile als eigentlich ziemlich gesichert gilt, dass es da irgendeine Art von Materie gibt, also dass es wirklich etwas, ein Zeug ist irgendwie. Ja. Es gibt aber doch auch noch eine Reihe an Leuten, die eben an, man nennt das Modified Gravity Theorien forschen, wo wirklich...
Mond, glaube ich,
ist genau, die Abkürzung. Genau, ja. Das ist eine davon, die Modified Newtonian Dynamics, wo man dann einfach das Gravitationsgesetz so modifiziert, dass man da eine Art Erweiterung einführt, eine Grundbeschleunigung, die es gibt. So wie die Relativitätstheorie durch die Lichtgeschwindigkeit, da durch diesen Erweiterungsfaktor, die Newton'sche Mechanik für schnelle Geschwindigkeiten erweitert hat. Genauso hat man da eine Erweiterung quasi angepasst, die eben für riesige Entfernungen und niedrige Beschleunigung irgendwie eine Anpassung gibt, die dann passt. Aber es ist, man kommt einfach nicht ganz hin, ja. Es ist irgendwie, es gibt diese elegante Lösung, wie sie im Fall von der Relativitätstheorie war, ja, die gibt's nicht in der Modified Gravity. Also mittlerweile sind da auch dann schon irgendwelche neuen Elementarteilchen irgendwie da dabei im Spiel und was auch immer. Ja. Also es wird dann immer komplizierter und komplizierter und komplizierter. Und schon langsam fragt man sich dann, warum dann nicht gleich irgendwie anerkennen, dass es irgendeine neue Art von Materie da draußen gibt. Also dann, ja.
Also da sind schon komplizierte Diskussionen auf Konferenzen im Gang, bevor die Aftershow-Party mit Alkohol losgeht, ist das da vorher schon kompliziert.
Da bewegen sich Leute schon ziemlich, ja, das stimmt. Das ist teilweise ein bisschen eine emotionale Diskussion, ja. Also das ist schon, da gibt's die Fraktion, die dann irgendwie sagt so, okay, es ist dunkle Materie, aber es ist nicht irgendein Teilchen, kein neues Elementarteilchen, das wir nicht kennen, sondern es sind zum Beispiel schwarze Löcher. Primordiale schwarze Löcher, diese mini-mikroskopischen schwarzen Löcher, die schon im Urknall entstanden sein könnten, von Anfang an da waren und die sind extrem schwer zu beobachten und fast unmöglich zu beobachten, weil sie so klein sind. Ja. Und dann, die könnten den Weltraum quasi anfüllen und so diese Gravitationswirkung erklären. Und ja, dunkle Materie sein, ist aber auch wieder ein Problem. Warum gibt es da so viele davon? Da muss man wieder in die Urknalltheorie was irgendwie einbauen, was die wieder erklären. Es ist ein Drama. Da bin ich dann eben manchmal ein bisschen froh, dass ich nicht mehr in der Forschung drinnen bin.
Ja, das ist doch eine komische Bemerkung, dass die Einführung der dunklen Materie eigentlich der Weg des geringeren Widerstands ist, quasi um was zu erklären, was aber so derartig unerklärlich noch ist,
ja,
dass man sagt, machen wir uns einen schönen Abend, es gibt halt dunkle Materie.
So in die Richtung, ja. Es ist aber wirklich, ich meine, es spricht so viel dafür und es passt einfach auch in so viele, an so vielen verschiedenen Ecken und Enden, ja. Und es ist natürlich, ja, es kann sich immer noch herausstellen, ja, es ist doch keine Materie, doch irgendwie, keine Ahnung, ja. Wir haben irgendwas mit der Gravitation nicht verstanden, was natürlich sehr gut sein kann, ja. Klar. Aber es gibt, soweit ich das weiß, jetzt noch keine befriedigende Alternative, ja. Also es sind alle Vorschläge haben irgendwie ihre Nachteile und ihre unbefriedigenden Elemente da.
Aber so oder so ist die kurze Antwort auf die Frage von Christoph, Gravitation ist der Grund, warum eigentlich alles im Universum, wenn es zusammenhält, mehr oder weniger zusammenhält.
Der Grund, warum, genau, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, ist die Gravitation. Ja? Ich meine, es gibt natürlich auch Dinge, die aufgrund von anderen Kräften zusammenhalten, wie die Atome selber, die Materie selber, die interessiert die Schwerkraft eher weniger.
Aber da geht es um sehr, sehr geringe Distanzen. Ja, also absolut, auf großen Distanzen sind diese starke und schwache Kernkraft oder so heißt das, glaube ich, die kann man dort mehr oder weniger vernachlässigen.
Und die sind sehr wichtig, weil durch die gibt es überhaupt erst Materie quasi, oder die Materie, die wir sehen können. Ne? Auf den großen Distanzen hin ist es die Gravitation und die elektromagnetische Kraft ermöglicht uns Dinge zu sehen, ja, also die wirkt auch sehr weit und ist viel, viel stärker als die Gravitation, aber das Ding an der Gravitation ist, sie gilt für alles, was schwer ist, alles, was Masse hat. Die elektromagnetische Kraft, da musst du eine Ladung haben, damit sie auf dich wirkt und das ist halt dann doch nicht so oft der Fall.
Elektromagnetische Kraft, Elektromagnetismus ist ja letztlich Licht, also elektromagnetische Wellen. Und damit kann man gut überleiten auf den Frontalzusammenstoß, der uns bevorsteht. Wir sehen quasi die Lichter schon.
Der Nachbargalaxie,
die direkt auf uns zukommt. Wie lange dauert es noch, bis es kracht?
Kein Grund zur Sorge. Es dauert noch ungefähr 3,5 Milliarden Jahre.
Doch noch so lang.
Ja. Also sie ist halt doch noch sehr weit von uns entfernt. Man sagt immer, unsere Nachbargalaxie-Ding. Es ist unsere Nachbargalaxie und die Entfernung ist läppisch im Vergleich.
Also das müssen wir haben gesagt, es gibt einen Galaxienzusammenstoß mit unserer Nachbargalaxie, das ist die Andromeda-Galaxie, mit der stößt die Milchstraße zusammen.
Richtig.
Aber erst in 3,5 Milliarden Jahren, das heißt Vollkasko jetzt, hat noch keinen Sinn.
Da zahlt man sich ein bisschen dumm und dämlich bis dahin. Es ist halt so, dass diese 2,5 Millionen Lichtjahre, die da noch zwischen uns und der Andromeda-Galaxie sind, auch mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Sekunde, mit der die Andromeda auf uns zukommt, das dauert halt noch ein paar Milliarden Jahre, bis es geschafft hat.
Aber das weiß man, die Andromeda-Galaxie kommt auf uns zu und wir sind unschuldig. Also die Milchstraße ist Österreicherin Oder fahren beide aufeinander zu und spielen Chicken, aber niemand weicht da aus.
Ja, das ist natürlich das Letztere. Aber das ist ja, danke für den Hinweis. Ja, klar, die Österreicherin sagt, es kommt alles auf uns zu. Ich habe nichts damit zu tun. Sie bewegen sich aufeinander zu, natürlich, ja. Aber es ist halt von unserem Blickwinkel so, dass sich alle anderen Galaxien, alle anderen großen Galaxien von uns wegbewegen. Ja, das war jetzt diese Rotverschiebung, die wir schon am Anfang besprochen haben, mit der Entfernungsbestimmung. Die Andromeda-Galaxie ist blau verschoben. Und darum wissen wir auch, dass sie auf uns zukommt. Wir beobachten ihr Licht. Also man kann die natürlich nicht sehen, wie sie auf uns zukommt. Man kann sie sehen. Ja, die ist das am weitesten entfernte Ding am Himmel, das man mit freiem Auge sehen kann.
Und die kann man tatsächlich sehen. Nachbargalaxie, die ja per Definition jetzt nicht in unmittelbarer Umgebung ist, die ist so hell, dass man sie sehen kann?
Ja, es ist schon jetzt nicht so. Also Leute, stürmt jetzt nicht raus und schaut nach oben und erwartet eine riesige Galaxie. Man muss schon wissen, wo sie ist. Ja? Also sie ist hell genug, dass man sie tatsächlich ohne Hilfsmittel sehen kann, aber nicht in der Stadt, weil da ist der Himmelshintergrund zu hell von der ganzen Lichtverschmutzung.
Also wenn man aus dem Fenster in der Stadt rausschaut und sagt, da ist sie, dann sieht man was anderes.
Das, genau, dann sind es UFOs wahrscheinlich, Aliens oder so.
Oder irgendeine Trübung in der Linse.
Genau, zu viel getrunken. Nein, es muss schon ziemlich dunkel sein, damit das funktioniert.
Aber ziemlich dunkel wäre eine Bergspitze in Österreich, wird reichen, oder muss man wieder in diese berühmten südamerikanischen Wüsten fahren, um das zu sehen?
Man muss nicht einmal auf eine Bergspitze, also außerhalb einer Stadt, so Stadtrand? Wienerwald zum Beispiel könnte schon reichen.
Weil da leuchtet ja die Stadt noch stark hinaus.
Kommt immer darauf an, wo, ja. Also wenn man dann im Süden von Wien ist, dann in dem Industriegebiet, wo es irgendwie super hell ist und alle das Licht raushauen wie Sau, dann dort braucht man es gar nicht probieren. Kommt immer darauf an, wo, in welcher Gegend, ja. Aber wenn man es zum Beispiel im Westen von Wien da ein bisschen spazieren geht hinaus, keine Ahnung, Sophienalpe, wie auch immer, ja, vielleicht sieht man sie da schon. Ja.
Und die kann man, ich kenne mich ja nicht so gut aus, am Sternenhimmel und in der Astronomie, aber man kann ja manche Sachen nur auf der Südhalbkugel sehen und manche nur auf der Nordhalbkugel, aber die Andromeda-Galaxie sieht man von uns aus?
Genau, die sieht man von der Nordhalbkugel aus, ja, genau. Also da haben wir Glück quasi. Ja. Wir sehen zwar das Zentrum der Milchstraße unserer eigenen Galaxie nicht so gut, das sieht man besser von der Südhalbkugel, aber die Andromeda, die ist ziemlich weit im Norden, ist nah am Himmelsnordpol dran irgendwie.
Also in die Richtung müsste man schauen.
Genau, also man muss, man besorgt sich eine gescheite App am Handy. sie ist nicht so schwer zu finden, man schafft das schon, ja, aber man muss schon wissen, wo sie ist. Und was immer hilft bei so Sachen, ist ein bisschen daneben schauen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, aber man sieht ja die Dinge.
Also so wie man beim Boxkampf eigentlich ein bisschen hinter den Kopf zielen sollte, damit der Faustschlag maximale Wirkung erzielt, soll man bei der Andromeda-Galaxie bei der Beobachtung daneben schauen?
Das wusste ich gar nicht, so gut zu wissen. Ich werde das nächste Mal anwenden, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Genau, es ist ja so, dass der Punkt auf unserer Netzhaut, wo wir am schärfsten sehen, dass der natürlich weniger Lichtrezeptoren für die Helligkeit hat, ja. Das heißt, wir sehen da etwas, was sehr, sehr schwach leuchtet, und das Ding ist eine Galaxie, das ist ausgedehnt, ja. Das ist kein Punkt. Das ist ein Fleckchen, ein verwaschenes Fleckchen, ja. Und das sehen wir besser, wenn wir ein bisschen quasi daneben schauen, wo dann die Lichtrezeptoren auf unserer Netzhaut auch wieder mehr auf die
Also im Gesichtsfeld leicht verrückt auf die rechte oder linke Seite, das
genau,
sieht man sowas
so
besser.
Genau, einfach so ein bisschen daneben schauen.
Das heißt, Leute mit Silberblick haben einen großen Vorteil. Beim Beobachten von Galaxien.
Ich bin mir nicht so sicher. Aber ja, daneben schauen ist immer hilfreich in der Astronomie. Ja.
Wenn man es sehen kann, wenn es dunkel genug ist rundherum und man schaut ein bisschen daneben, und günstig ist natürlich immer, wenn man Astronomin mit hat, die sagen, schau dorthin, dann braucht man sich nicht mit der App herumplagen.
Ja, das ist noch besser.
Dann sieht man was, dann sieht man aber kein Lichtspiel wie eine Weihnachtsbeleuchtung am Balkon des Nachbarn, sondern dann sieht man irgendeinen hellen Fleck.
Ja, man sieht so einen verwaschenen, ovalen Fleck. Also er ist jetzt auch nicht besonders hell. Es ist ein bisschen so wie das Milchige der Milchstraße. Mhm. Ja, also wenn man unsere Galaxie, dieses Band am Himmel sieht, das von diesem dunklen Staubband da geteilt wird quasi, wenn man sich das milchige, weißliche Licht links und rechts von diesem dunklen Staubband in der Mitte vorstellt, es ist so, ähnlich so ein verwaschenes, milchiges Fleckchen am Himmel. Und es ist irgendwie ungefähr so groß wie der Vollmond. Es ist aber bei weitem nicht so hell, natürlich, wie der Vollmond. Das ist immer managing expectations, ja. Aber es ist schon ausgedehnt.
Aber es wird dann nicht heller, wenn der Vollmond gerade am Himmel steht.
Nein, ganz und gar nicht. Also wenn der Mond am Himmel steht, braucht man es auch gar nicht versuchen, weil dann ist natürlich, sieht man es natürlich auch nicht. Ja,
klar, ja. Jetzt ist ja immer, was wir sehen können, können die anderen auch sehen. Schaut es von der Andromeda-Galaxie genauso aus, wenn man Richtung Milchstraße schaut?
Na, das wäre ein super Blick, ja. Es wird sehr ähnlich ausschauen. Mhm. Ja, ja. Also es ist, die Andromeda ist ein bisschen heller als die Milchstraße, weil sie mehr Sterne einfach hat. Ja. Also es könnte dann auf einem Planeten um einen Stern in der Andromeda-Galaxie würden es, naja gut, weiß man nicht, wie dann die Lichtempfindlichkeit der Augen der betreffenden Außerirdischen wäre, aber ja, es wird auf jeden Fall von der Form her irgendwie ähnlich ausschauen. Ja. Also wir sehen sie so von der Seite, nicht ganz von der Seite, nicht von der Kante her, aber wir sehen die Scheibe in einem hohen Winkel. Ja. Also sie ist recht so oval länglich, obwohl sie eigentlich rund ist. Ja.
Also ist auch eine Scheibe?
Genau, ist auch eine Scheibe. Also es ist von der Struktur her sehr ähnlich wie die Milchstraße. Es sind quasi Schwestergalaxien, nennt man sie auch irgendwie oft. Ja. Also eine ähnliche Masse, ähnliche Struktur.
Jetzt ist das die Nachbargalaxie. Das klingt nahe, aber nur in universellen Maßstäben. Das sind, glaube ich,
2,5 Millionen Lichtjahre.
Also es ist nicht einmal annähernd denkbar, dass wir irgendwann einmal eine Sonde bauen, die dorthin fliegt und dann sagt, so schauen wir aus von woanders, sondern das Licht, das von dort kommt, das ist ja eigentlich schon uralt.
Ja, das Licht ist 2,5 Millionen Jahre durch den Weltraum unterwegs gewesen. Ja, genau.
Aber es sind so viele Sterne dort, dass man davon ausgehen kann, dass die Andromeda-Galaxie heute noch immer leuchtet, oder kann die schon ausgegangen sein?
Nein, 2,5 Millionen Jahre ist ja für ein Sternenleben sehr, sehr wenig. Mhm. Also es gibt schon Sterne, die dann wahrscheinlich mittlerweile schon explodiert sind. Aber wie gesagt, nicht besonders viele. Also auch die Riesensterne, die dann ins Supernova explodieren, die leben auch einige Millionen Jahre, 10 Millionen Jahre, sagen wir jetzt mal. Ja, so 2,5 Millionen Jahre, das ist für ein Sternenleben sehr, sehr, sehr kurz. Das heißt, die schaut jetzt noch ziemlich ähnlich aus.
Ja. Die Hoffnung, dass die vorher schon explodiert ist, bevor wir zusammenstoßen, die existiert
dass sie sich quasi von selber da irgendwie aus dem Ring nimmt und einfach sich in Luft
dass
auflöst.
Man, dass man es fürchten, nein, dass nein, die nein. kommt, aber es kommt gar nichts, weil alles nein. kaputt ist vorher.
Der Zusammenstoß ist unausweichlich. Also es ist das hilft wirklich. Das hilft nichts. Ja.
Und worauf kann man sich denn da einstellen? Also wir werden es nicht erleben, aber gesetzt den Fall, man könnte es erleben. Wie schaut es denn auf der Erde bis dahin aus? Weil da hat ja die Sonne auch schon einiges aufgeführt bis dahin.
Genau, also es ist irgendwie kurz nach dem ersten Zusammenstoß mehr oder weniger würde dann ja auch die Sonne explodieren. Mhm. Das heißt, da gibt's dann sicher keinen guten Blickwinkel mehr von der Erde aus. Aber davor, sagen wir in so 2,5 Milliarden Jahren, wird sich's noch lohnen, sich das anzuschauen. Na, man wird das Ding natürlich sehen. Man kann es ja jetzt schon sehen, die Andromeda-Galaxie. Und man wird dieses Ding, dieses kleine verwaschene Fleckchen natürlich dann sehen, wie es uns näher kommt. Und es wird natürlich viel größer im Himmel werden. Und irgendwann wird es dann auch anfangen, sich und die Milchstraße, das Band, ja, so zu verzerren, schön langsam. Und wenn sich diese beiden Galaxien aneinander annähern und quasi bevor sie sich auch begegnen, begegnen sich schon ihre Randbereiche. Mhm. Und da ist ja jede Menge Wasserstoffgas drinnen. Das heißt, dass diese Gaswolken werden irgendwie zusammengedrückt, zusammengequetscht, komprimiert und da kommt es zur Sternentstehung. Das entstehen jede Menge neue Sterne, die hell leuchten, ja, das Ganze wird angestrahlt, wird die Gaswolken, die drumherum sind, werden zum Leuchten gebracht. Das ist ein riesiges Feuerwerk, ein Schauspiel in rosarot und blau und es wird super ausschauen. Leider erst in, ja, unsere Nachfahren oder was auch immer das dann wäre, in 2,5 bis 3 Milliarden Jahren, hätten da echt ein großartiges Feuerwerk zu beobachten, ja.
Und wie lange wird das dauern, das Feuerwerk? Weil ein Zusammenstoß, das klingt nach einem, wie soll man sagen, nach einem gewalttätigen Ereignis mit einem jähen Ende. Ja. Aber so nein, stoßen ja Galaxien nicht zusammen.
Genau, man sollte es eigentlich überhaupt nicht Zusammenstoß nennen. Also das Gas stoßt schon eher zusammen, ja, das stimmt, aber die Sterne zum Beispiel stoßen überhaupt nicht zusammen.
Weil also, sie sich abstoßen oder?
Ja, ich will nicht Angst voneinander haben. Nein, weil einfach so viel leerer Platz zwischen den Sternen ist. Man vernachlässigt, dass wie viel leerer Raum irgendwie da im Universum ist.
Der also nicht nur zwischen den Filamenten ist viel leerer Raum, sondern auch in den Galaxien selber ist wahnsinnig viel leer.
Genau. Also es ist zwischen den Galaxien eigentlich viel weniger leer als innerhalb der Galaxien. Das ist irgendwie lustig, dass, also relativ gesehen, die Abstände zwischen Galaxien sind eigentlich recht klein, ja. Also das ist dann irgendwie die Andromeda und die Milchstraße sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, 10 Galaxiendurchmesser voneinander entfernt, sagen wir mal, ja. Mhm. Und ein Stern ist, also der nächste Stern von uns aus gesehen, außerhalb des Sonnensystems, ist 4 Lichtjahre von uns entfernt, ja. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Sternendurchmesser das wären, ja. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar, ja. Eine Galaxie besteht aus sehr viel Staub und Gas, ja, aber auch einfach leerem Raum, ja, oder fast leerem Raum. Ja? Mhm. Und das ist einfach, drum stoßen Galaxien oft zusammen, weil sie quasi relativ zu ihrer Größe recht nah aneinander sind, aber die Sterne innerhalb der Galaxien, die prallen nicht aneinander, sie verschmelzen quasi miteinander, diese beiden Galaxien. Es ist kein richtiger Zusammenstoß, sondern ein Verschmelzungsprozess. Aber Verschmelzung ist auch ein blödes Wort, weil das suggeriert da wieder, das denkt dann eben, ja, Hitze, Schmelzen und so weiter, ja, Vorgang. Es ist wirklich eine Art Tanz, ja, dass die Sterne fliegen durcheinander durch, ziehen sich gegenseitig an, lenken sich ab, ja, bekommen andere Bahnen, werden durch die Gegend geschleudert, aber es kommt nicht wirklich zu einem Aufprall.
Das heißt, sie bewegen sich aufeinander zu?
Ja.
Und dann so wie zwei Hunde auf der Straße, gehen sie im Kreis, beschnuppern sie vorn und hinten und irgendwann einmal fangen sie an, miteinander zu spielen, aber sie werden nicht ein Hund.
Sie werden schon ein doch. Hund. Das ist so Gottes für eine Vorstellung.
Also bei uns Menschen muss man sie zusammennähen. Das ist ja vor gut 100 Jahren ist das sehr populär gewesen, dass man Tiere zusammengenäht hat und geschaut hat, was dann passiert. Aber bei Galaxien muss man sie nicht zusammennähen. Aber die werden eine Galaxie?
Die werden eine Galaxie, genau. Und es ist auch so, dass diese Sternentstehung, die da quasi am Anfang dieser Kollision oder dieses Verschmelzungsprozess ist passiert, dass die dann auch recht schnell wieder aufhört, weil das ganze Gas dann aufgebraucht ist oder durch die Schwerkraft, die Gravitationskraft quasi aufgeheizt wurde und dann entstehen keine neuen Sterne mehr und die Sterne fliegen einfach durcheinander durch. Sie bilden eine Art blobförmiges Ding und das nennt man dann eine elliptische Galaxie. Das ist dann quasi der Endprozess. Muss ich vorstellen, dass sich zuerst werden die Sterne wahrscheinlich auf die Sonne, ja, in alle möglichen Richtungen geschleudert. Also es kann sein, dass die Sonne dann eher am Rand von dieser neuen Galaxie endet oder auch eher weiter drinnen. Das wissen wir nicht, wo genau jetzt die Sonne sein wird. Ja, so genau kann man das irgendwie noch nicht simulieren.
Das ist eine Firmenfusion und dann werden einige Abteilungen abgelöst und das Personal wird ein bisschen umgeordnet und man bleibt vielleicht in der Firma, aber kriegt eine neue Aufgabe.
So, es ist fast so, als wenn man in ein komplett anderes Gebäude übersiedeln würde, weil man hat dann irgendwie einen ganz anderen Bewegungszustand, ja, ganz andere Orbits. Das ist nicht mehr so eine flache Scheibe, die sich quasi schön geordnet rotiert, sondern dass die Sterne, das ist fast ein bisschen mehr wie die Moleküle in einem Gas, ja. Die Sterne in alle möglichen Richtungen sausen durch die Gegend und es bildet sich so ein quasi von Druck gestütztes Gebilde, immer noch aus Einzelsternen natürlich, ja. Aber es ist dann irgendwie so ein Rugby-Ballförmiges, eiförmiges Ding, ja. Und das ist diese elliptische Galaxie, diese zweite Hauptart von Galaxien, die es im Universum gibt. Ja. Und die entstehen durch diese riesigen Zusammenstöße von Spiralgalaxien.
Ja. Jetzt haben wir ja einfach behauptet, es ist so, die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße bewegen sich aufeinander zu und werden irgendwann einmal eine große Galaxie. Und man sagt nicht Zusammenstoß, aber man sagt Zusammenstoß. Aber seit wann weiß man das denn eigentlich, dass die aufeinander sie zu bewegen? Das ist ja kein naheliegender Gedanke, dass man auf den Himmel schaut und sagt, ah, das kommt jetzt auf uns zu.
Ja, das wissen wir eben seit Hubble, diese Verschiebungen des Spektrums von Galaxien in Entfernungen quasi umgesetzt hat. Ja, also, dass die Andromeda-Galaxie auf uns zukommt, wissen wir schon länger. Aber dass sie auch tatsächlich mit uns kollidieren wird, ja, das ist ja irgendwie ein komplizierter Prozess, weil ob sie auf uns zukommt oder nicht, ist ja nur quasi eine Richtung. Also die kann ja eine seitliche Bewegung auch noch haben, die wir aber nicht so messen können. Wir können immer nur genau die Bewegungsrichtung in unsere Richtung messen durch diese Rotverschiebung. Und es hätte leicht sein können, dass sie zwar auf uns zukommt, aber dann quasi noch weit an uns vorbeifliegt, also uns verpasst. Ja. Man hat irgendwie am Anfang auch noch nicht so gewusst, dass Galaxien so oft zusammenstoßen. Ja. Also es ist irgendwie schon so, dass es gab, sobald man wusste, dass diese Galaxien überhaupt Galaxien sind, ja, dass diese Nebel, die man da sieht, eben nicht zur Milchstraße gehören, sondern wirklich eigene, vollwertige eigene Galaxien sind, hat es auch Leute gegeben, die schon angenommen haben, aha, na, die werden sich wohl auch treffen. Ja. Man kann das ja auch sehen. Ja. Man sieht diese verknäulten Galaxienkörper am Himmel. Aber natürlich wusste man nicht, ist das jetzt wirklich ein Zusammenstoß? Schaut irgendwie so aus. Aber gut, das ist jetzt irgendwie eine schnelle Schlussfolgerung. Ja. Es gab auch Leute, die sagen, nein, das hat überhaupt nichts mit einem Zusammenstoß zu tun. Ja. Das ist hinausgeworfenes Material aus einer Galaxie, wo irgendwie, ja, keine Ahnung, Explosionen und so weiter, hätte auch sein können, genau. Also das war, lange Zeit war das noch ziemlich ein umkämpftes Thema, was da wirklich passiert und ob Galaxien wirklich irgendwie zusammenstoßen. Natürlich, um es wirklich zu wissen, zu wissen, was passiert, muss man das Ganze simulieren. Ja.
Aber wie simuliert man einen Galaxienzusammenstoß?
Naja, heute macht man das mit der Hilfe von Computern, ganz klar. Ja. Also dann machst du ein Modell einer Galaxie, das natürlich aus weniger Sternen oder weniger Masseneinheiten besteht. Ja. Das ist irgendwie 300 Milliarden Sterne zu simulieren, das schafft man jetzt da immer noch nicht so ganz. Ja. Aber man hat Simulationen auch schon vor Computern.
Also das ist klar, dass die Andromeda-Galaxie auf uns zukommt und dass es irgendwann einmal nicht krachen Boom wird, aber fusionieren wird, das ist keine ganz neue Erkenntnis.
Nein. Also die ersten Simulationen von einem Galaxienzusammenstoß, das ist schon 80 Jahre her. Mhm. Die erste Simulation, das ist überhaupt eine ganz coole Geschichte. Ja. Die erste Simulation einer Galaxienkollision ist aus 1941 von einem schwedischen Astronomen namens Erik Holmberg. Also da gab es noch keine Computer, ja, 1941. Und der hat irgendwie ein sehr lustig geschriebener Artikel, ja, in seinem Artikel hat er geschrieben, das Berechnen dieser Gravitationskräfte, die da wirken, ist viel zu kompliziert. Das kann sich niemand antun, da jetzt irgendwie sich das auszurechnen, ja, jeder Stern gesagt, mit jedem.
Ja. Ich habe keine Lust, ich habe ein Leben auch noch.
Genau, ja, ziemlich genau so, ja, kein Bock. Es ist irgendwie, jeder Stern wirkt mit jedem anderen Stern, natürlich. Mhm. Also die Gesamtheit aller Sterne wirkt mit der Gesamtheit aller anderen. Es ist wirklich ein immenser Rechenaufwand, ja. Mhm. Und was er gemacht hat, seine coole Idee war, er hat die Gravitation simuliert mit Glühbirnen. Mit Licht.
Aber wie simuliert man mit Glühbirnen die Gravitation?
Idee ist ja wirklich cool. Ich meine, auf die Idee muss man mal kommen. Es ist ja so, dass die...
Das heißt, aus der Faulheit geboren ist die erste Simulationsidee?
Mhm, genau. Und es ist ja so, dass die, natürlich, Galaxien leuchten, ja, also da hat er ja schon mal eine naheliegende Idee. Genau. Die Glühbirne. Aber die Sache ist ja die, dass Galaxien nicht nur leuchten, sondern dass man wirklich die Wirkung der Masse, die Gravitationswirkung, durch das Verhalten von Licht auch approximieren kann. Man kann das annähern, weil das Licht sich ähnlich verhält wie die Schwerkraft mit der Entfernung. Ja? Also wenn etwas doppelt so weit entfernt ist, dann ist es viermal weniger hell. Ja, es fällt die Lichtintensität fällt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Mhm. Ganz simpel eigentlich. Und die Gravitation fällt genauso mit dem Quadrat der Entfernung ab. Ja, das heißt, etwas, was zweimal so weit entfernt ist, zieht mich auch nur viermal so schwach an, ja, viermal weniger.
Also mit einem Viertel der Kraft an. Das heißt, wenn man das Licht misst, misst man gleichzeitig auch die Gravitationskraft.
Genau, oder man kann sie zumindest sich herleiten, ja, aus der Lichtstärke und aus der Veränderung der Lichtstärke, wenn sich etwas bewegt, ja. Oder wenn etwas quasi sich weiter von mir entfernt oder sich annähert, ja, kann ich sagen, jetzt nimmt das Licht so und so stark zu und genauso stark würde die Gravitation zunehmen, genauso stark wie das Licht. Das heißt, aus den relativen Lichtstärken zueinander konnte er die Gravitationswirkung der Massen annähern.
Mhm. Und wie hat er das jetzt gemacht? Ja, mit Glühbirnen, die gibt man normalerweise in Lampen hinein, also die jetzt Fassungen gehabt haben, aber wie viele Sterne hat er denn zueinander ins Verhältnis gesetzt?
37 pro Galaxie. Der hat sich seine eigene Galaxie gebaut, oder zwei Galaxien gebaut, aus jeweils 37 Glühbirnen, die er auf vier konzentrischen Ringen angebracht hat. 80 Zentimeter groß war jede dieser Galaxien. Mhm. Ne?
Also mit Fassungen auf einem Brett?
Ja, genau, irgendwie so. Also ein Brett, ja, er hat das Ganze auf einem 3x4 Meter großen Plottpapier aufgebracht. Also die Fassungen werden schon irgendwie an Brettern oder was auch immer
befestigt gewesen sein. Die Fassungen brauchen ja Strom, sonst leuchten ja die Glühbirnen.
Klar, das war alles verkabelt, genau. Und er hat neben jeder Glühbirne auch eine Fotozelle angebracht. Und was er gemacht hat im Endeffekt war, jede einzelne Glühbirne abschalten, und dann das Licht aller anderen in alle Richtungen messen. Mhm. Weil ich muss natürlich die Richtung wissen, in die dann die resultierende Schwerkraft zeigt. Ja, ich möchte die Beschleunigung, ich möchte die Änderung der Geschwindigkeit dieses Sterns bestimmen. Und das hat er dann für jede Glühbirne gemacht, die Lichtstärke gemessen, daraus die Beschleunigung abgeleitet und die Glühbirne bewegt. Mhm. Also für jede dieser 37 und für die 37 der anderen Galaxie. Am Anfang hat er sie schon auf eine bestimmte Bahn zueinander gebracht. Also jede Galaxie hat sich gedreht und war auf einer parabolischen Bahn relativ zueinander. Ja? Also es hatte jede Glühbirne schon eine Art Anfangsgeschwindigkeit. Und dann hat er durch diese Helligkeitsmessungen da die Beschleunigung für jeden Zeitschritt bestimmt. Ja? und immer die Glühbirnen ein Stückchen weiter bewegt. Wieder gemessen, für alle, wieder weiter bewegt. Ja, also es war jetzt, Faulheit ist ein bisschen bösartig gesagt.
Also es war schon mühsam. Also
es war extrem mühsam und er war sehr sicher ein paar Wochen damit beschäftigt. Mhm. Ja. Und dann hat er das Ganze auf diesem riesigen Blottpapier quasi auch gleichzeitig aufgezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, und eine Art einfach bewegte Simulation erstellt, was dann da passiert. Und was er gefunden hat, was da passiert, ist, dass die inneren Bereiche der Galaxien mehr oder weniger da nicht so viel davon mitbekommen, von dieser Begegnung, aber die Randbereiche der Galaxien werden nach außen gezogen, und zwar nicht nur dort, wo die Galaxien nah aneinander sind, wo sie sich begegnen, sondern auch auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite.
Ja. Also so wie bei den Gezeiten, wo es ja auch einen größeren Berg gibt und einen kleineren, so ist es auch bei den Galaxien, sie treffen.
Genau. Das sind quasi zwei gegenüberliegende Flutberge aus Sternen, die man hat. Ja. Und durch die Rotation der Galaxien drehen sich diese Flutberge quasi auch noch so, und es entstehen so langgezogene, symmetrische, gebogene Strukturen, die fast wie Spiralarme ausschauen. Mhm. Und das sind ja auch genau diese Strukturen, die man damals schon beobachtet hat, in diesen Galaxienpaaren, die quasi nah aneinander zu sein scheinen und die diese langgestreckten Arme haben, ja. Und wo man aber noch nicht wusste, okay, hat das wirklich mit dem Zusammenstoß zu tun? Oder ist das Zufall, das scheinen die nur nah aneinander dran zu sein, in Projektion und so weiter? Das heißt, er hatte zum ersten Mal da irgendwie eine Art Beweisstück, dass diese beobachteten Strukturen auch tatsächlich bei einer Kollision zustande kommen können. Ja.
Und dann haben alle gesagt, super, gratuliere, Holmberg, bist der tolle
Weltpreis.
Hecht. Oder haben sie ihn ein bisschen komisch angeschaut, weil er gesagt hat, ich rechne nicht so gern, aber ich messe lieber?
Na, es war schon, also ich glaube, sie haben irgendwie seine Arbeit schon irgendwie wertgeschätzt, aber es war natürlich irgendwie so, ja, klar, kann sein.
Kann jeder.
Kann auch nicht sein, so in die Richtung. Also es war dann erst 20 Jahre danach wurde dann genau das gleiche Ergebnis reproduziert in den ersten echten Computersimulationen.
Also dann nicht mit Energiesparlampen, sondern
mit LEDs. Genau, ja. Gab auch Leute, die das irgendwie nicht, lange Zeit nicht irgendwie wahrhaben wollten und die irgendwie diese Kollisionshypothese nicht gut geheißen haben, ja. Das hat dann eigentlich so bis in die späten 70er, 80er Jahre hineingedauert, bis das dann tatsächlich akzeptiert war, und dann natürlich mit den großen Computersimulationen in Anfang der 2000er Jahre, wo man dann wirklich einen gescheiten Chunk des Universums als ein Ganzer simuliert und schaut, wie sich das entwickelt und bewegt und da dann sieht, wie sich die ganzen Strukturen tatsächlich bilden, da war das dann geregelte Sache, dass Galaxien zusammenstoßen und dass sie sich in Wirklichkeit auch so bilden. Ja? Also es ist nicht nur so, dass Galaxien ab und zu mal zusammenstoßen, sondern Galaxien entstehen als kleine Dinge, die aus wahrscheinlich ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Einzelsternen erst bestehen und die dann quasi sehr schnell im frühen Universum, weil das da alles noch dichter und näher beieinander war, ja, dann zusammenstoßen und durch wiederholte Zusammenstöße immer größer und größer und größer werden und sich dann erst irgendwie zu den großen Galaxien überhaupt bilden durch diese Einzelkollisionen.
Ja. Also Galaxien wachsen ganz anders als wir Menschen, die Zellen teilen und dann werden wir größer, sondern die...
Stimmt andersrum eigentlich, genau. Ja. Die Galaxien wachsen durch Zusammenstöße. Ja.
Und wie ist denn jetzt die Namensgebung? Also wenn seit 2-3 Jahrzehnten im Eherecht ist es so, dass es Doppelnamen gibt, wird die neue Galaxie dann geborene Milchstraße, verehelichte Milchstraße Andromeda heißen, oder gibt es da einen neuen Namen?
Milchkometa ist das, der neue Name.
Das ist der offizielle Name, Milchkometa.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie offiziell das ist und ob die IAU, die Internationale Astronomische Union, da zugesagt hat, diesen Namen zu akzeptieren. Ich glaube, dadurch, dass die ganze Kollision oder der ganze Verschmelzungsprozess erst in ungefähr 7 Milliarden Jahren vollendet sein wird und erst dann Milchkometa existieren wird, ersparen wir uns da eine offizielle Namensgebung. Es ist aber, kann man finden in Artikeln und so weiter, dass Leute das Ding Milchkometa nennen, aber ich glaube eher in populärwissenschaftlichen Artikeln.
So chauvinistisch geht es schon zu, dass die Milchstraße die erste Silbe kriegt und die Andromeda-Galaxie die zweite. Weil man könnte ja
Andro-Way könnte man sie auch nennen.
Ist ja genauso logisch, oder?
Ich weiß nicht. Way. Ich glaube, dass schon die Milky Way, Milk ist schon irgendwie, also das Milchige, die Milchstraße, es ist schon eher das Milchige, dass da irgendwie ihre Identität vielleicht
repräsentiert. Galaxienidentität, gibt sowas schon? Ist das schon eine Fachrichtung?
Sollte es sein.
Ja, 7 Milliarden Jahre, das ist ja noch ein bisschen hin, also da können wir noch gespannt sein, vielleicht in 6 Milliarden 999 Millionen wird man dann vielleicht einmal sie zusammensetzen müssen und erste Konferenztermine vereinbaren, damit man dann bis zu den 7 Milliarden Jahren fertig ist. Aber bis dahin
braucht man jetzt noch nicht das Konferenzzentrum reservieren. Ja. Also ich glaube, das
ist einmal ein Arbeitstitel.
Genau.
Ja. Damit sind wir durch mit den Fachauskünften, warum Galaxien kollidieren, obwohl sie es eigentlich ja eben gar nicht machen, sondern sie umtanzen einander, bis sie zu einer großen neuen Galaxie gewachsen sind, warum das der Milchstraße bevorsteht, schon ab dem nächsten Jahr.
Ja, ja, also es geht schon los.
Aber noch ein bisschen dauert.
Also ja. Gut Ding braucht Weile.
Also man kann schon noch einige Urlaube in den nächsten Jahren planen, bevor die...
Auch noch in der galaktischen Umgebung, ja genau.
Bevor die Andromeda-Galaxie bei uns angelangt ist. Oder man kann zum Beispiel, und da sind wir im letzten Teil unseres Podcasts traditionell, natürlich auch Ausgänge planen, zumal das momentan, wenn es denn dabei bleibt, möglich scheint und wir auch wieder live auftreten können.
Es gibt zum Beispiel im Orpheum am 11.01. Corona-Spezial.
Martin Muder und ich spielen da unser Corona-Programm, das ja mehr oder weniger zufällig entstanden ist, aber doch viel länger hält, als wir gedacht haben.
Leider, ja. Und dann gleich am 21.01. gibt es die Global Warming Party, auch im Orpheum.
Genau, da kommt dann noch Florian Freistetter dazu und da beschäftigen wir uns mit der Krise, die dann wieder Fahrt aufnehmen wird, wenn die Pandemie,
die jetzige vorbei ist,
Endemie geworden sein wird. Vorpremieren spielen wir auch, wenn wir den spielen können, für unsere nächste TV-Staffel, die wir Anfang Februar aufzeichnen. Und zwar
gibt's am 19. Jänner im Cinema Paradiso in St. Pölten eine Show und dann am 27. und 28. Jänner in der Tischlerei in Melk.
Spielen wir 3 Vorpremieren, wenn alles gut geht. Jeder Abend kündigen wir sehr gern so an, einmalig und anders, weil wir eben Sachen ausprobieren, wie es bei Vorpremieren üblich ist. Aber wir sind selber gespannt, wie die Abende werden. Die dazugehörigen Aufzeichnungen unserer Fernsehshows finden in Graz statt am 2. und 3. Februar. Wer da live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf sciencebusters.at oder in den Shownotes.
Und Martin Puntigam tourt natürlich auch noch mit seinem Solo, der Glückskatze.
Wo dasselbe gilt, wenn es denn geht. wenn es sehr gut geht, schon demnächst am Wochenende 6., 7., 8. Jänner komme ich quasi als Sternsinger ins Kabarett Niedermeyer, um die Glückskatze vorzuspielen. Wenn es nicht ganz so gut geht, am 4. und 5. Februar im Theatercafé in Graz oder wenn ich doch wieder auf den saisonalen Effekt warten muss, dann wird es der 11. oder 12. März wiederum Kabarett Niedermeyer.
Auf jeden Fall findet es statt.
Irgendwann findet es sicher wieder statt und nachdem ihr mittlerweile und eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, routiniert genug bin, meine Kabarettprogramme so zu schreiben, dass sie dramaturgisch günstig altern, ist es ja nicht so, dass sie in einem halben Jahr schon immer gespielt
werden. Und was willst du als nächstes vorhersagen in deinem nächsten Programm? Welche Krise, welche...
Naja, jetzt habe ich so gut getroffen, jetzt ruhe ich mir mal auf den Lorbeeren aus.
Gute Idee.
Alle Links und Hinweise und Studien, zum Beispiel zur Glühbirnensimulation von Daniel Düsentrieb aus Schweden mit seinen Helferleins, findet man wie immer in den Shownotes. Wer uns Fragen stellen möchte zur heutigen Folge oder zu anderen Folgen, die wir beantworten sollen, müssen und hoffentlich auch können, gern als E-Mail an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook oder Telegram und am liebsten als Audiofile, dass wir das einspielen und dann so wie heute ausführlich beantworten können. Danke noch einmal an Christoph.
Und danke auch an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Streamen, fürs Downloaden, fürs Abonnieren, Bewerten und Empfehlen.
Und was immer man noch mit einem Podcast machen kann und möchte, danke Ruth Grützbach für die ausführlichen Havarie-Neuigkeiten, die uns da bevorstehen. Der nächste Podcast kommt wie immer in 2 Wochen. Alles Gute beim Impfen, beim Auffrischen, beim gesund bleiben oder werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.